Hey, Chris und ich haben da was für dich. Wir dachten uns, jetzt ist die Zeit, dir noch mehr Menschen aus der Branche vorzustellen und ihre ganz persönliche Geschichte zu erfahren.
Denn genauso vielfältig und bunt wie ein Freizeitpark selbst sind auch die Menschen, die mit Leidenschaft dafür sorgen, dass du bestens unterhalten wirst.
Viele aufregende und spannende Hintergrundgeschichten warten nur darauf, von dir gehört zu werden.
Ich bin Chris.
Ich bin Torben.
Und wir haben neugierig nachgefragt. Und damit hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast hat mit bereits 9 Jahren seine erste eigene Attraktion gebaut. Er ist der mit Abstand sympathischste Schwabe, der in der ARD und dem NDR je zu sehen war. Und er hat schon für Freizeitparks in der gesamten Welt gearbeitet. Er ist ein richtiger Freizeitpark-Allrounder. Von Sternzeichen ist er Wildwassermann. Die Rede ist von dem wunderbaren und einzigartigen Uli Eiring.
Ja, hallo ihr beiden.
Hallo Uli. Wie geht's dir?
Ja, sehr gut.
Bist du einverstanden mit meiner Anmoderation?
Ja, doch. Also hast du wirklich sehr charmant gemacht.
Ja, vielen Dank. Ich musste wirklich nochmal sehr lachen. Das zum Schluss musste ich irgendwie reinbringen, dass du vom Sternzeichen Wildwassermann bist. Die Rede ist da, weißt du, woher das kommt?
Ja, weiß, woher das kommt. Richtig. Das war mal ein Untertitel.
Genau, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber der liebe Uli war tatsächlich schon häufiger mal im Fernsehen zu sehen. Und da habe ich mir, bevor wir mit der Podcast-Aufnahme begonnen haben, nochmal eine Reportage quasi angesehen und da gab es dann diese Bauchbinde, die Uli nochmal in einem kurzen Satz beschreibt und da stand dann Uli Eiring und dann ist von Sternzeichen Wildwassermann. So, was es damit auf sich hat, wirst du uns bestimmt gleich erklären, oder?
Ja, genau, also um es mal vorneweg zu nehmen, ich habe mir damals meine eigene Wildwasserbahn gebaut im Garten meiner Eltern. Ja, also ich war ja schon immer sehr Freizeitpark-affin, bin immer gerne in die Parks gegangen. Das war als Kind auch immer das Größte, irgendwo in einen Freizeitpark zu gehen. Und dann kam halt irgendwann so die Experimentierfreudigkeit in mir hoch, so dass ich halt angefangen habe, so ja, mal das nachzubauen, mal das auszuprobieren, also als Kind schon mit Spielsachen oder so. Und das, habe ich dann auf die Spitze getrieben, indem ich mir eine Wildwasserbahn gebaut habe. das hat sich auch über Jahre hinweg immer mehr hochgeschaukelt. Am Anfang in irgendwelchen, sag ich mal, ja, Tonnen oder so große Blumenkübel, irgendwelche Rampen im Garten runtergerutscht, mit so Teichfolie so ein kleines Becken gemacht. Und dann war das halt zuletzt, muss ich gerade mal überlegen, ist schon lange her, ist schon über 15 Jahre her jetzt. War die Bahn dann 2 Meter hoch am Ende und 15 Meter lang und also wirklich auch komplett mit Wasserkreislauf und so weiter.
Krass.
Und
Und ist das auch die Wasserbahn, die man dann letztlich zu sehen bekommen hat? Also in der Reportage, ich glaube im ersten war es oder so. Auf jeden Fall, da wurde ja auch gesagt, mit 9 Jahren hast du, glaube ich, angefangen.
Stimmt ja, genau.
Das? Also
ja,
ist das also, überhaupt richtig? Ich meine, ich habe mich einfach glaube, der Information aus diesem
Brisant Bericht. Was im Fernsehen kommt, stimmt doch wohl immer.
Absolut. Also,
sagen wir einfach mal, das ist richtig mit 9 Jahren.
Und dann hast du das wirklich immer weiter perfektioniert, deine Wasserbahn?
Genau. Also klein angefangen und dann immer größer. Also ich kam natürlich auch so ein bisschen an meine Grenzen. Also ich muss dazu sagen, meine Eltern haben einen recht großen Garten. Nicht, dass man jetzt meint, ich müll da den kompletten Garten zu mit sowas. Es gab auch Tabus, also ich durfte nicht auf dem Rasen bauen zum Beispiel.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass in dieser Reportage auch irgendwie gesagt wurde, es gibt so ein Seitenstück und das steht quasi dir zur Verfügung.
Ja, genau. Also da stand halt mal der Wohnwagen von meinen Eltern und als es den dann nicht mehr gab, war diese lange Fläche seitlich am Haus frei und da war halt auch nichts drauf angebaut. Wie gesagt, da stand der Wohnwagen und gut. Und das war dann halt so die perfekte Fläche, an der ich mich verwirklichen konnte. und habe das ja dann auch gemacht, wie man in den Reportagen sehen kann.
Und aber, hast du das auch direkt alles alleine gemacht oder also oder hattest du da noch große Hilfe dabei?
Ich habe das wirklich, ohne jetzt irgendwie mich selbst loben zu wollen oder wie auch immer, ich habe das tatsächlich alles ganz alleine gemacht.
Ja, krass.
Jahrelange Erfahrung, immer weiter perfektioniert. Nee, es hat sich halt alles so ergeben. Es war halt, ich habe das immer so im Sommer so vor mich hingebaut, also auch ohne irgendwie Zeitdruck oder so. Das war einfach eine reine Ausprobiererei. Einfach,
weil man Bock drauf hatte.
Ja, und dann, was sich halt so ergeben hat, ich habe ja da auch wirklich gar nicht viele Dinge dafür gekauft oder so. Es war jetzt nicht so, dass ich in den Baumarkt gegangen bin und mir die Sachen gekauft habe. Das waren halt Dinge, die zum einen so bei uns noch in der Garage standen. Wie
das, was da war, der Gartenzaun, den ich mal abmontiert habe.
Ja, also ich meine, ich komme ja aus dem Schwabenland und da ist, wie du ja schon so schön erwähnt hast, und in so einer schwäbischen Garage, da findet man halt eigentlich alles außer ein Auto. Und da, das kam mir damals sehr gelegen und ja, das und vom Sperrmüll so ein paar Sachen und so ist das alles entstanden. Also die Räder von dem Wagen, in dem man da Platz genommen hat, waren zum Beispiel von dem alten Rasenmäher abgeschraubt und dann halt auf so einem Holzbrett drauf, und dann habe ich mir da meine Schienen auf Bretter geschraubt und seitliche Barrieren, dass man nicht entgleisen konnte. Also bei Testfahrten ist es aber auch mal passiert, zu entgleisen.
Mit jemandem drinnen?
Mit mir drin. Ja. Nicht nur jemand.
Okay.
Nee, also die ersten Testfahrten waren auch wirklich immer mit irgendwelchen, ja, so Säcke mit Blumenerde habe ich da reingesetzt oder, keine Ahnung, Steine oder irgendwie sowas. Und wenn das dann geklappt hat, dann habe ich mich dann auch selbst mit dem Fahrradhelm danach reingesetzt.
Ja, sehr gut.
Ja, also so aus heutiger Sicht ist das auch echt krass, dass das meine Eltern echt so geduldet haben und da keine Angst um mich hatten.
Ich glaube, deine Mama hat in einem Interviewfaden auch gesagt, dass sie sich selbst in die Wasserbahn gesetzt hat.
Ja, genau. Ja, das also,
war das Vertrauen groß genug?
Ja, also man muss natürlich sagen, das war eine Fernsehaufzeichnung. Also die wollten natürlich auch sowas sehen, dass da dann noch die Mutter mitfährt. Ja. Aber sie ist davor auch schon mal gefahren. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass meine Mutter da auch mega oft mit der Wasserbahn gefahren ist.
Regelmäßig.
Ja, genau. Das waren dann eher Freunde von mir, die da die das dann halt ganz cool fanden, dass bei deren Kumpel eine Wasserbahn im Garten stand im Sommer. Und ja, ja,
mega gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. wie viele Freunde hast du dazu gewonnen?
Ja, also es war jetzt nicht so der Mega-Hype, dass es da jeden Tag Rambazamba war. Aber
du warst schon so der Held im Ort wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, das schon so ein bisschen, ja.
Aber ich habe sogar gesehen, du hattest so kleine Schilder ausgedruckt, wo die aktuelle Wartezeit drauf stand.
Ja, ja.
Also,
die wurden natürlich immer gebraucht. Ja.
Das kann aber auch an der Abfertigung liegen. Aber wie nass wurde man am Ende wirklich? Also,
das konnte man tatsächlich einstellen. Also, wie gesagt, ich war sehr experimentierfreudig und irgendwann fing ich dann auch an, da vorne, also das Entscheidende ist ja wirklich, wie das, ja, das Boot oder in dem Fall der Wagen, wie der vorne gebaut ist, und je nachdem, was man da vorne für einen Aufsatz drauf macht, entwickelt sich dann auch die Welle entweder zur Seite, nach oben, rein quasi in das Fahrzeug oder wie auch immer. Also das konnte man tatsächlich einstellen, und ich habe dann auch immer so versucht, so einen guten Mittelweg einzustellen. Mhm. Also so ein bisschen Tröpfchen und so, aber dass man da jetzt nicht patschnass rauskam.
Aber da kann so mancher Freizeitpark heute noch ein Liedchen von singen, wie man seine Boote vorne baut, damit man sehr nass wird.
Ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall, nachdem du mit der Wildwasserbahn, also als die dann eigentlich komplett stand, hast du dich irgendwann dazu entschlossen, die, glaube ich, wieder abzubauen und eine neue Attraktion zu bauen. Ist das richtig?
Ja, also ich habe wirklich die Wildwasserbahn jedes Jahr aufs Neue aufgebaut.
Okay.
Das war halt auch immer so eine Sicherheitssache, weil, ich habe ja gerade schon die Materialien beschrieben, mit denen gebaut gut. war, und das war halt, ich meine, im Winter wird sowas halt morsch und,
und
alles, und dann wurde das immer alles abgebaut und hat dann natürlich auch immer wieder dafür gesorgt, dass man im nächsten Jahr dann wieder von Null anfangen konnte und halt irgendwas Neues ausprobieren. Also es gab da auch verschiedene Versionen. Also es gab halt die Version mit gerader Drop einfach runter ins Wasser, dann gab es auch mal mit so einer gerade Ausfahrt dazwischen und dann nochmal runter.
Ah, cool.
Also so ein Bunnyhop habe ich auch mal probiert, aber das war dann nicht so erfolgreich, weil da dann das hat dann so viel Geschwindigkeit verloren, dass der Splash dann am Ende eigentlich ja nichts mehr war.
Na, okay.
Ja,
okay.
Ja,
sehr cool. Eine Sache, die ich mich die ganze Zeit noch gefragt habe, in dem Bericht wurde auch, hast du darüber gesprochen, dass du dir am liebsten noch wünschst, dass einer der Bäume irgendwie gefällt wird, damit du noch mehr Fläche zur Verfügung hast. Deine Eltern waren da, glaube ich, nicht so ganz von überzeugt. Wie ist es? Dieser Baum, steht er da heute noch oder durfte er irgendwann weichen?
Der Baum, der steht tatsächlich nicht mehr dort, aber das war dann schon wirklich Jahre, nachdem es die Wildwasserbahn oder irgendeine andere Attraktion dort nicht mehr gab. Also ja, aus heutiger Sicht könnte man da eigentlich nochmal anfangen, wobei da jetzt auch eine Gartenhütte mittlerweile steht.
Ja,
also,
gut. Dark White Part.
Ja, kann man alles einbauen.
Absolut. Deine Eltern würden sich freuen. Aber bei der Wasserbahn sollte es nicht bleiben, denn du hast dir die zweite Sache dann noch dazu gebaut quasi. Auch alles self-made.
Ja, genau. Also Wasserbahn war das eine und dann kam halt so die Phase, ja, wo ich echt so ein bisschen Fan von so Freefall-Towern und so Geschichten wurde und dann hatte ich mir halt damals die Frage gestellt, ja, wie könnte man denn sowas Richtung Freefall Tower selber bauen, ohne da jetzt irgendwelche Schäden davon zu tragen.
Ja gut, Fahrradhelm auf.
Ja, genau.
Und gib mir.
Mir kam dann das Fahrgeschäft Fliegender Teppich in den Sinn. Also das ist ja sowas wie im Phantasialand zum Beispiel der lustige Papagei oder im Europapark der London Bus, die quasi so ja hoch und runter fahren.
Um ehrlich zu sein, musste ich, als ich die Aufnahme noch gesehen hatte, auch an diese neuen Kinderschaukeln denken, die ja tatsächlich mittlerweile wieder vermarktet werden von aber einem italienischen Hersteller, die kleiner sind und in so kleineren Parks stehen. Zum Beispiel im Rastiland steht sowas und im Ravensburger Spiegelland. Die sehen exakt so aus wie das, was du da gebaut hast.
Na, okay.
Würde ich mal anrufen.
Ja, die haben das alle von mir abgeguckt.
Ja, irgendwie deswegen.
also das war wirklich die Grundidee, so ein Freefall-Gefühl in irgendeiner Art und Weise hinzukriegen. Der ursprüngliche Plan war dann auch wirklich, das Ding wirklich ganz oben anzusetzen und dann halt einmal so mit Schmackes runter, ohne irgendeine Gegenbremse oder sowas.
Ja.
Da war dann auch das gleiche Spiel mit dem Ausprobieren. Also, ja, es hat sich halt schon angedeutet, dass es schief geht. Weil,
gut.
Also es, wenn man, sobald man das mit Gewichten hat fahren lassen, hat man gemerkt, dass es in der, sobald die Schaukel quasi in der Mitte war, gab es immer diesen Moment, wo das in eine Richtung kippen kann. Und das war dann immer so ein Problem. Und und ich wollte das aber nicht so wirklich wahrhaben und habe mich tatsächlich auch mal da reingesetzt.
Oh.
Das war jetzt nicht so gut, das Ende. Also ich habe mir nichts gebrochen und so, aber es hat da mal so eine Stütze entwurzelt und sowas. Also das war Gott. Auf jeden Fall, ich weiß noch, mein Vater stand daneben, der hat, glaube ich, auch kurz erschrocken in der Situation, aber es ging alles gut aus zum Glück und und dann wurde mir aber dadurch halt am eigenen Leibe bewusst, okay, das kannst du so nicht machen, sodass ich das Ganze dann auf halber Höhe angefangen habe und mir halt eine neue Technik überlegt habe, wie man das auslösen kann, dass man da quasi so ein Stück runterfällt und das hat dann auch geklappt, war auch wirklich noch intensiv genug und und um das Ganze natürlich dann noch so ein bisschen schöner zu machen und noch ein bisschen spektakulärer, ist es natürlich nicht bei der Schaukel so an sich geblieben, sondern ich hatte ja noch die Folie von der Wildwasserbahn übrig, also habe ich das Ganze noch indoor gebaut und mit Effekten bestückt und dann wurde das auch eine ganz coole Thrill-Attraktion dann in dem Jahr.
Ja, mega gut. Den Namen The Secret of
Kukulkan.
hatte das Ganze. Gab es da eine Story drumherum, die du irgendwie noch geschrieben hast, erschaffen hast?
Ja, oder? Also ich habe da mit einem Kumpel zusammen, haben wir da so ein bisschen recherchiert und kamen dann auf so einen, auf einen Maya-Gott, der tatsächlich Kukulkan heißt. Und und auf die Schiene haben wir das dann alles aufgezogen, um da ein bisschen Story noch so mit reinzubringen, dass man so in diesen Tempel quasi geht und dann diese Schaukel ist.
In welchem Jahr war das nochmal?
Oh, da fragst du mich was. Das müsste 2007,
also Brisant hat gesagt, du warst 2008
gewesen sein, so den Dreh rum. Ja.
Ja.
Ja, cool. Aber ich, also in dem Bericht sieht man, dass du eine Ansage eingesprochen hast und ich glaube, man hört kurz auch einen Soundtrack. Also sehr, sehr witzig gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, Chris wäre nicht eingestiegen.
Super aufwendig, wenn ich daran denke. Also ich hätte auch immer Spaß daran gehabt, hatte aber, glaube ich, nie den entsprechenden Garten so dafür.
Und nicht die schwäbische Garage.
Nee, nicht die schwäbische Garage, die hätte mir auf jeden Fall gefehlt. Und bei Torben, ich glaube, der hätte lieber irgendwie seine eigene Zuckerwatte am Straßenrand verkauft und sein erstes Geld verdient, bevor er eine Attraktion im Garten baut.
Wie gesagt,
aber ja, Pläne, ich finde es mega, mega cool, dass du es gemacht hast. Ist es bei den Attraktionen geblieben oder hast du noch mehr gemacht, die dann nicht im Fernsehen gezeigt wurden? Oder?
Ja, also es gab noch ein Jahr danach, wo ich auch noch eine Attraktion gemacht habe. Das war so eine, ja, ich nenne es mal Special Effect Show mit ganz viel Wasser auch wieder. Und wo ich dann so, ja, das hatte ein Piratenthema und im Prinzip, man hat von so einem Steg das Ganze angeguckt und das Konzept dieser Show war eigentlich, man wird nass, und zwar richtig nass, so nass, dass es eingeplant war, die Show nur mit einem Regenponcho anzuschauen, um halt einfach ganz, ja, andere Effekte auch mal auslösen zu können. Und ich meine, wenn man so ein Ding anhat, dann wird man ja nicht wirklich nass, aber man kann halt dann trotzdem die Wellen und Fontänen direkt so.
Ja. Ich wünschte, man könnte Torbens Gesicht sehen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich weiß ja nicht, wie Torben zu Wasser steht.
Ja, und auch zu Regenponchos.
Dem hätte das Regenponcho nichts gebracht, aber das hätte.
Ich hätte mich da nicht hingestellt. Aber du hättest das gerne ausprobieren dürfen. Ich glaube, du hättest richtig Spaß gehabt, dann klitschnass.
Naja, aber es war auch wirklich eine coole Zeit damals, die auch echt krass so Wellen geschlagen hat, wenn ich so an die ganzen Freizeitparkforen denke. Ich meine, dadurch hast du, Chris, ja das auch mitbekommen damals letzten Endes.
Ganz genau, das war mein erster Kontaktpunkt zu dir quasi. Ja, das stimmt.
Ja, weil das halt einfach, ich hatte das damals in die Foren gestellt und dann hat es irgendwann ein Redakteur von Spiegel Online gefunden und dann auf Spiegel Online veröffentlicht und dadurch kam dann auch die ganze Fernsehgeschichte zustande und dadurch wurde das halt so ein großes Ding dann auch, dass das in den Foren dann so abging und also ich glaube so aus heutiger Sicht, also wenn es damals schon so Instagram und Facebook gegeben hätte, dann wäre die Influencer-Karriere gar nicht so verkehrt
gewesen. Dann wärst du nicht bei den Parks gelandet, sondern einfach als Influencer. Das, ja. Aber wie ging es für dich von da aus weiter, so in der Freizeitparkbranche? Weil an irgendeinem Punkt hast du dir ja gedacht, naja gut, es reicht mir nicht mehr, das im Garten jetzt nachzubauen, sondern du willst irgendwie mehr noch Teil davon sein, oder?
Ja, also ich meine, irgendwann ist dann die Schulzeit natürlich zu Ende und man muss halt dann mal was Richtiges machen und kann nicht mehr sowas nebenher machen. Das war auch der Hauptgrund. Also es ging halt irgendwann zeitlich nicht mehr, dass ich da was gemacht habe. Plus die Tatsache, dass meine Eltern eine Gartenhütte haben wollten. und dann kam halt so die Zeit nach der Schule, wo ich mir halt überlegt habe, ja, was mache ich denn? Für mich stand schon immer fest, ja, Freizeitpark, da möchte ich hin, da will ich was machen, das interessiert mich, aber es gibt halt nicht so den Weg, wie man das macht. Man kann natürlich, es gibt verschiedene Wege, aber es gibt halt nicht den einen Weg, wie man das halt macht. Ich habe dann natürlich auch so ein paar Ferienjobs gemacht, habe da in Trips Drill gearbeitet, also da wohnen auch meine Eltern in der Nähe.
Quasi dein Homepark.
Genau, das war mein Homepark damals und dann da so ab und zu gejobbt und so weiter und dann ging es halt so Richtung, ja, was machst du denn jetzt nach der Schule? Und hatte ich durch Zufall von einem Freizeitpark-Fan einen Bericht gesehen, dass er im Disneyland Paris gearbeitet hatte. Das war in der FKF-Zeitung damals und dann fand ich das ganz spannend. Da war halt nur ein Problem daran, Französisch. ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber bei Haben ist es auch geblieben. Ja, gut.
Aber wärst du gerne nach Paris gegangen, wirklich?
Es war halt damals schon so eine Sache, die mich interessiert hätte, nach Paris zu gehen. Und halt, ja, ich war relativ spät bei Disney. Also es war auch so um den Dreh rum 2008, glaube ich, war ich zum ersten Mal im Disneyland erst und fand das halt total faszinierend. mit welcher Professionalität halt einfach dort gearbeitet wird und wie da die Themenwelten einfach aufgebaut sind und wie immersiv da alles ist. Und ja, und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass da wirklich auch ganz viele junge Leute arbeiten, die alle mega nett sind und so. Und da dachte ich auch schon, ach, das ist auch schon cool, da zu arbeiten. Und deshalb war erstmal nur Disneyland Paris so eine Option, weil ich das halt kannte. Und ja, dann habe ich da halt so ein bisschen recherchiert, hatte mich, ich glaube, ich hatte mich auch beworben, aber in dieser Zeit kam mir dann irgendwann mal so der Gedanke, also eigentlich, es gibt ja nicht nur Disney Paris, es gibt ja auch in der USA Disney und da kann man ja Englisch sprechen. Und habe mich da dann mal schlau gemacht und bin so dann eben auf das Programm im deutschen Pavillon gekommen, das Cultural Representative Program von Disney. Ja, da geht es darum, dass man quasi als Deutscher Deutscher spielt. So grob. Nee, also in Epcot gibt es ja die verschiedenen Themenländer und einer davon ist auch Deutschland. Und die Themenländer in Epcot sind halt so authentisch, dass eben in jedem Land auch wirklich nur Mitarbeiter arbeiten, die aus dem jeweiligen Land kommen. Und da bietet Disney eben im großen Stil solche Austauschprogramme an, mit denen man dann komplett organisiert dann in die USA mit Visum und allem drum und dran reisen kann und da quasi ein Jahr Auszeit machen und bei Disney arbeiten. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend und habe mich dafür dann beworben.
Okay. Und okay. Wie hast du das gemacht? Hast du quasi einfach eine Bewerbung geschrieben oder gab es da so ein offenes Casting oder wie läuft das ab?
Ja, da gab es also, da gab es eine Website, wo man sich dann bewerben konnte. Man hätte es parallel auch übers Arbeitsamt machen können, aber ich hatte es dann über die Website gemacht. Das lief dann über eine französische Agentur irgendwie extern, die da schon mal so vorselektiert hat mit so einem Telefoninterview, wo man halt so ein bisschen gefragt wurde, warum man das macht und so weiter. Das war eigentlich recht easy. Und dann hatte ich einen Termin in Berlin für das richtige Interview und bin dann auch wirklich nach Berlin geflogen dann für ein längeres Wochenende. Ich hatte mich dann da praktischerweise noch mit einem Kumpel treffen können, dass ich das so ein bisschen noch verlängern konnte. Ja. Und hatte dann wirklich in Berlin dieses Interview mit Disney und ja, und so fing das Ganze dann an und war auch wirklich dann sofort total beeindruckt, weil dann halt da waren halt dann wirklich auch die Recruiter aus Amerika da mit ihren Disney-Namensschildern, die dann da im Berliner Arbeitsamt rumliefen und einen interviewt haben und also es war cool. Schon wirklich cool und ja, und hatte dann da mein Gespräch und bei dem Gespräch war es dann so, dass ich gefragt hatte, ja, wie ist es denn, also ich habe jetzt die nächsten Monate erstmal nichts so wirklich vor. Also mir wäre es recht, wenn ich da relativ früh irgendwie hin könnte.
Quasi morgen.
Also hatte das halt mal so angedeutet, dass wenn die Terminauswahl machen, weil es wird halt übers ganze Jahr werden immer in unterschiedlichen Gruppen die Castmember dahin geschickt, hatte das halt nach einem relativ frühen Zeitpunkt da, hatte ich danach gefragt. Und ja, und dann war das alles vorbei und nach circa einer Woche kam dann eine E-Mail und da war ich dann erstmal enttäuscht, weil da stand dann drauf Warteliste. Oh. Und dann dachte ich erstmal, oh, das ist ja jetzt richtig blöd, jetzt weißt du ja nicht, was da los ist und wie und was. Und ich hatte damals, ich wollte eigentlich ins Merchandise gehen, also man hat die Wahl zwischen Food and Beverage oder Merchandise und ja, und dann dachte ich mir so, ja, also ich will da unbedingt hin und das mit der Warteliste muss schneller gehen und hatte dann nochmal angerufen, hatte dann auch gesagt, ja, also mir egal, ich nehme auch Food, was ihr habt, so nach dem Motto. Und nach 3 Tagen kam dann auf einmal nochmal eine E-Mail, ja, wir haben eine Position für dich im Food und du fliegst in 4 Wochen. Oh, und ich ja, so, what? Und das war halt die Sache, weil durch das, dass ich nach dem frühen Termin gefragt hatte, war ich nicht auf der regulären Warteliste, sondern quasi auf irgendeiner Warteliste, wo dann halt tatsächlich der nächstmögliche Termin dann offen wurde und ich den dann füllen konnte, was echt krass war. Und was noch krasser war in dem Moment, ich hatte noch nicht mal einen Reisepass zu dem Zeitpunkt, weil ich ja noch gar nicht damit gerechnet habe, dass das so schnell geht.
Oh, wow.
Also
oh,
das Mann. War dann...
Wie aufgeregt warst du?
Ja,
also... keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, man sagt mir irgendwie so, also ich bewerbe mich für sowas, man sagt mir aus heiterem Himmel, so in 4 Wochen geht's halt los irgendwie und du gehst ein Jahr ist es, ne?
Ja, genau.
Gehst ein Jahr irgendwie in die USA?
Ja, also das
ist halt mega krass, oder?
Ja, also das war eine mega krasse Zeit. Also diese 4 Wochen dann mit hier erstmal den Reisepass organisieren als Basis mal. Ja. Dann musst du ja das Visum organisieren, brauchst dann Termin bei der Botschaft, musst das abholen. Das wird dir dann per Post, wird dir das zugeschickt dann mit, also wird dir der Pass zurückgeschickt mit dem Visum drin. Und die ganzen Dinge mussten da halt ablaufen, plus alles zu organisieren. Ja, ich bin dann ein Jahr weg und ja, und eben mit Disney dann halt das den Termin vollends abstimmen und alles, was da noch gebraucht wird vorher. Also das war schon echt krass für mich und auch für meine Eltern letzten Endes, weil du bist da halt dann einfach dann weg.
Aber wie genau läuft das dann ab? Also Disney sagt dir, okay, du kannst in 4 Wochen zu uns kommen und wir stellen dir quasi die Übernachtungsmöglichkeiten, also die Unterkunft und auch den Flug und auch irgendwie was noch? Oder ist es so, okay, also der Job ist da, aber um den Rest musst du dich kümmern?
Nein, also teils, teils. Also Disney hat 4 Dörfer quasi, ich nenne es mal Dörfer, so Apartmentkomplexe, in denen die internationalen Castmember wohnen oder auch Amerikaner. Und also das ist quasi alles organisiert, wo du wohnst. Das ist komplett, das kaufst du im Paket so nach dem Motto. Um den Flug, da konntest du dich entweder selber drum kümmern oder Disney hätte da auch einen Flug organisiert, den du aber erstmal hättest selber bezahlen müssen. Man hat dann den Hinflug, hat man dann rückerstattet bekommen, wenn man quasi das Jahr dort gearbeitet hat und nicht irgendwie Scheiße gebaut hat und rausgeflogen ist oder so. Dann haben sie einem den Hinflug erstattet und dann konnte man sich theoretisch mit dem Geld vom Hinflug den Rückflug kaufen. Ja. So war so der Gedanke dahinter. Aber also ja, das musste man dann auch selber machen. Aber sonst war wirklich alles organisiert, also auch wirklich super, wie man es halt von Disney gewohnt ist, war halt auch das super organisiert, auch der Transfer vom Flughafen dann in die Apartmentkomplexe, auch dafür gab es eine Lösung, die du dann mit so einem Shuttle machen konntest und also sie hatten da wirklich für alles eine Lösung und haben einen da ganz gut durchgeleitet, also wirklich auch, wie du dich an der Botschaft verhalten sollst und also die leiten einen da wirklich extrem gut durch den ganzen Prozess. Und aber das war halt trotzdem krass, weil es nur 4 Wochen waren bei mir. Und also das Nervenaufreibendste war wirklich die Woche, bevor ich geflogen bin. Weil da war es dann wirklich so, dass mein Visum noch nicht da war. Aha. Weil, wie gesagt, das wird bei der Botschaft dann bearbeitet, nachdem du dort warst. Und dann wird es per Post zurückgeschickt. Und mein Visum kam wirklich einen Tag, bevor ich geflogen oder hätte fliegen müssen, kam das bei mir zu Hause an. Das heißt, ich wusste bis einen Tag vorher nicht, ob ich jetzt wirklich fliegen werde oder nicht. Und dann kam das an und dann musste ich halt wirklich an dem einen Tag für den nächsten Tag meinen Flug buchen. Also das war wirklich richtig krass und eine richtig nervenaufreibende Zeit.
Boah, das kann ich mir richtig vorstellen. Wenn du dann auch die ganze Zeit diese Unsicherheit noch dazu hast und ohnehin schon aufgeregt bist, also so oder so.
Ja, und
wenn es jetzt klappt und wenn es nicht klappt. Also es ist einfach so, krass.
Ja, und ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Ich meine, ich war da 20 und war noch nie länger als maximal 3 Wochen von daheim weg oder so. Also das war schon echt krass. Und aber als ich dann im Flieger wirklich saß und da Orlando stand und ich da drin saß und einen richtig angenehmen Flug hatte, war dann wirklich auch alles vergessen. Und dann habe ich mich wirklich gefreut und dass ich die 4 Wochen dann doch so gut gemeistert habe und dass es jetzt endlich losgehen kann.
Aber das heißt, du bist komplett alleine quasi geflogen. Also da gab es nicht irgendwie in Frankfurt oder von wo du gestartet bist, so eine Gruppe mit hier, wir sind International Program mäßig und alle bei Disney, sondern du warst wirklich auf dich selbst quasi da noch gestellt.
Also man hat damals schon so ein bisschen miteinander geschrieben, weil man hat sich ja beim Interview dann in Berlin schon kennengelernt, so ein bisschen, mit wem man dann das Jahr verbringen wird eventuell.
Aha, okay.
Und da hat man dann schon ein bisschen vorher geschrieben, aber man muss halt auch sagen, Facebook und so weiter gab es damals halt noch nicht so wirklich. Da war halt ja StudiVZ.
Ja, okay.
Da hat man sich dann irgendwie ein bisschen zusammenschließen können. Aber in meinem Fall, durch dass das alles so kurzfristig war, da konntest du ja gar nichts groß ausmachen. Also das war dann halt wirklich komplett selbst gemacht. Und das erste Mal, als ich dann in Orlando ausgestiegen bin und mein Shuttle gesucht habe, was mich dann zu den Apartments bringen sollte, da habe ich dann wirklich eine Deutsche getroffen, die auch mit mir angekommen ist, mit der ich aber keinen Kontakt vorher hatte, aber da habe ich dann die erste Person oder den ersten Verbündeten gehabt, wo man dann so ein bisschen zusammen dann die Sache weiter angehen konnte.
Krass, aber so Disney war schon so das größte Ziel dann, ne? Also so ein bisschen Disney-Magie oder sowas hattest du schon in dir, dass du dich klar für Disney entschieden hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Disney ist halt einfach in dieser Branche was ganz Besonderes und halt auch nicht unberechtigt der Marktführer von Freizeitparks weltweit. Und es ist halt alles so dieser hohe Standard dort, auch wie man als Mitarbeiter eben, man merkt es ja, wenn man im Park ist, wie die Mitarbeiter halt freundlich sind, da muss ja irgendwas dahinter stecken und da halt mal hinter die Kulissen blicken, das fand ich halt wirklich extrem spannend, weil mich schon immer halt auch das Operative in einem Park interessiert hat und wenn es da diese Möglichkeit gibt, dann ja, Chancen muss man nutzen und dann habe ich das eben gemacht in der Hinsicht.
Und wie war es letztlich, als du dann da warst? Ist diese Magie verloren gegangen oder ist sie quasi geblieben und du hast nur den Blickwinkel irgendwie ein bisschen verändert?
Teils. Also natürlich geht ein ganz großer Teil der Magie verloren, ja. Das kann man nicht abstreiten, aber ein anderer Teil der Magie, den bekommt man dadurch, weil man eben weiß, was da alles dahinter steckt, ja, dann sieht okay. Man halt die Dinge, die man im Park sieht, auch nochmal mit ganz anderen Augen, wenn man dann halt weiß, okay, ja, da steckt jetzt noch der und der Aufwand dahinter, da muss jetzt der Cast-Member das erstmal machen, dass das möglich ist, also ja. Das, ja, also beides. Ja. Also ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, das schon mal vorne wegzunehmen.
Aber ich kann das echt gut nachvollziehen. Ich meine, also ich habe das von meiner Arbeit ja im Freizeitpark jetzt nicht aus Disney, aber in dem Fall jetzt in Brühl ja auch gemerkt. Also da ist natürlich auch in einer gewissen Form irgendwie so eine Magie halt schon verflogen, aber du hast halt viel neue Energie gesammelt. Und ich meine, wenn du dann irgendwie noch für Disney arbeitest in den USA und so viele krasse Eindrücke da noch hast, ist es, glaube ich, schon nochmal so ein Erlebnis für sich,
ja.
Wo auf jeden Fall neue Magie irgendwie dazukommt.
Auf jeden Fall.
Hast du denn direkt gearbeitet, also als du ankamst, oder gab es da erstmal ein Programm, wo du dann nochmal eingeführt wirst, oder?
Nein, ich habe nicht direkt gearbeitet. Also man kommt an, lebt sich erstmal ein und dann geht's erstmal los mit Papierkram, weil du bist ja dann, hast ja dann dieses Visum und dann muss ja hier ja erstmal alles so geklärt werden, Verträge geschlossen werden mit diesen Wohneinheiten, Verträge geschlossen werden mit deiner Arbeit bei Disney und also das ist
Das macht man wirklich erst vor Ort?
Ja, das macht man erst vor Ort.
Das heißt, im schlimmsten Fall hätten sie dir gesagt, ja, sorry, doch kein Bedarf.
Ja. Du musstest halt unterschreiben. ja, genau. Also damit fing es an letzten Endes. So quasi so ein Einführungsprogramm. Erstmal in diesem Housing-Komplex. Dann ging es weiter mit dieser berüchtigten Traditions-Schulung, wo man quasi wirklich einen Tag lang wirklich über die Disney-Firmenkultur informiert wird und auf was es ankommt und dann die Firmengeschichte mit in irgendwelchen Teamworks nachbaut und ja, wo man halt einfach auf den generellen Cast-Member-Job vorbereitet wird. Ja.
Die entscheidendste Frage für Chris, wann war der Moment, in dem du dein Namensschild bekommen hast?
mich hat schon unter den Fingernägeln gekribbelt und ich habe gedacht, ich sag's nicht, sonst kriege ich hier vom Torben wieder seitlich eine. Aber hast du da auch dein Namensschild bekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Das ist nämlich auch relativ speziell, denn genau in dieser Schulung, also da passieren auch andere coole Dinge. Man geht zum Beispiel dann auch ins Magic Kingdom durch die Tunnel hinten rein.
Das haben wir auch schon gemacht.
Ja, das genau. Sehr cool, ja. Also das bekommt man da auch mit. Da geht man dann da rein und irgendwann geht man durch so ein Treppenhaus und steht dann halt auf der Main Street, was ich mega beeindruckend fand in dem Moment. Ja, und dann am Ende von dieser Schulung, reden die halt noch so, machen ihren Vortrag weiter und auf einmal klopft's an der Tür. Und dann ist halt so typisch amerikanisch gespielt, so, oh, erwartet noch jemand irgendjemanden? Wer könnte denn das jetzt sein? Mega und dann geil. Wird die Tür aufgemacht und hey, da steht Mickey Maus in Person vor der Tür. Oh Gott. Und was hat Mickey Maus dabei? Dein Namensschild.
Oh das Gott. Ist doch mega geil,
diese
oder?
Diese Kultur ist wirklich...
Aber wie hast du das wahrgenommen? Fandst du es gut oder nicht?
Ja, es war natürlich... da waren ja auch viele Amerikaner in der Schulung genau, dabei. Das war so ein bisschen gemischt und dadurch, ja, Amerikaner halten ja ganz gerne die Stimmung da auch immer so mehr am Leben als so die verklemmten Deutschen, sage ich jetzt mal. Dann war natürlich, wow, Mickey, oh, and he has your name tags. Und dann war halt jeder schon so gehypt, dass er jetzt endlich da loslegen kann und sein Namensschild bekommen hat. Und also es war schon cool. Es war natürlich bisschen too much.
Oh ja, gut, muss man wirklich. Ja, für den Schwaben.
Nein, man muss sich halt drauf einlassen können auf das Ganze. Also, ja, und das konnte ich halt auch wirklich, weil mir halt damals schon bewusst war, dass das einfach eine einzigartige Sache ist, die man in dem Moment einfach genießen sollte und dann nicht irgendwie sich querstellen, weil das halt auch so nicht nochmal kommen wird. Da gab es auch wirklich andere, die da gearbeitet haben, die da gar nicht Disney-affin waren zum Beispiel und nur in der USA eine Zeit verbringen wollten. Die haben da natürlich die Augen verdreht, aber ich persönlich fand's mega cool.
Boah, aber da wird das ja aber auch schwer, wenn du so gar nicht den Bezug damit auch emotional hast, dann kann ich mir vorstellen, wird das ein langes Jahr.
Ja, doch, wahrscheinlich. Also, ja, der ein oder andere hat sich dann doch noch ein bisschen mitreißen lassen von den Leuten. Aber ja, da ist dann halt nur Arbeit und dann da zählt halt dann mehr das, was man halt außerhalb der Arbeit macht. Und Arbeit ist halt Arbeit, aber die sind halt dann nicht so in der Arbeit aufgegangen, wie jetzt manch anderer, der das gemacht hat wegen Disney.
Ja, aber das heißt, du warst dann wirklich in diesem deutschen Pavillon? Also vielleicht müssen wir es nochmal ganz kurz erklären, wie Epcot...
Ich habe erstmal noch eine Frage. Hast du dein Namensschild heute noch?
Ja, nicht nur eins.
Sehr cool. Wirklich, man muss das vielleicht nochmal erklären. Ich glaube, das ist ja, also bei Disney ist das ja sowieso was ganz Besonderes. Dieses Nametag, dieses Namensschild ist ja eigentlich, also das ist ja ein super...
Deine ID quasi.
Ja, super wichtiges Element, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Gäste rufen einen auch teilweise beim Namen. Also die gucken da wirklich drauf, was man ja bei uns eigentlich nicht machen würde, dass man jetzt irgendwo an der Kasse sagen würde, ach, Frau Müller, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Aber das ist dort wirklich wichtig. Und die gucken da drauf und fragen dich da auch. Und selbst wenn man das Namensschild vergessen hatte, musste man ein anderes Namensschild anziehen. Also da gab es dann Ersatznamensschilder halt mit einem anderen Namen. Dann hieß man halt an dem Tag Hans oder so.
So im ganzen Bereich alle Hans. Ja, ich wollte gerade sagen, also.
Aber ich finde. Ja, da mal noch so ein kleiner, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Also, wenn ihr mal wieder in Walt Disney World seid und ihr seht einen Chris aus Orlando, das ist zu 90% ein vergessenes Namensschild.
Ah, okay. Ja, sehr gut.
Chris aus Orlando oder Alex aus Fort Lauderdale. Das sind so die gängigsten, ich habe mein Namensschild vergessen, Namensschilder, weil es eben...
So, dass alle Kollegen auch immer so Bescheid wissen. Ah, genau. Ja, okay, du hast
weil es halt auch egal ist, ob es jetzt männlich, weiblich, weil Alex können halt beide tragen.
Ah ja, stimmt.
Und Chris genauso.
Ja. Ach, krass. Ja, sehr cool. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und die Namensschilder sind halt auch wirklich unglaublich schön, finde ich. Also die sehen ja wirklich schön aus. Namen sind ja auch eingraviert.
Ja, genau. Richtig? Die sind genau. Auch echt hochwertig. Also nicht aufgeklebt, sondern wirklich da reingestanzt in das Plastik.
Okay.
Was nicht aussieht wie Plastik, aber...
Gut, das ist ja bei Disney häufig.
Kurze Frage noch. Du hast mich jetzt ein bisschen angefixt mit diesem Namensschild mit dem Chris aus Orlando. Kennst du da jemanden, der sein Namensschild vergessen hat und mir eins zusenden will oder so?
Müssen wir mal schauen.
Ja, gut.
Also aus dem Stegreif jetzt nicht.
Ja, das klären wir vielleicht mal an.
Okay, aber du kommst ja gar nicht aus Orlando, das wäre ja falsch.
Ja, das ist mir egal, aber es steht halt Chris drauf und es ist ein Disney-Namensschild, also ich wäre voll dabei.
Chris würde auch eins aus Paris nehmen.
Ja, das würde ich auch nehmen. Ja.
Nee, ich meine,
bevor Torben jetzt hier...
Ich lasse euch da eure Namensschild-Debatte... bevor ich eigentlich nochmal dich genauer fragen wollte, wo genau und was genau du gearbeitet hast und wie das genau war, sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären, was Epcot am Ende des Tages wirklich ist, weil es ist ja auch in dem Sinne kein klassischer Freizeitpark, weil es auch nicht so viele Attraktionen gibt und auch im deutschen Bereich, also im deutschen Themenbereich ja gar keine Fahrattraktion in dem Sinne steht. Das heißt, es geht wirklich nur darum, Kultur in Anführungsstrichen zu repräsentieren, zumindest das, was Disney unter deutscher Kultur versteht. Und was hast du dann genau gemacht?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich im Food and Beverage Bereich war und der deutsche Bereich hat eben ein großes Restaurant, übrigens auch das größte in Epcot, der Deutsche Biergarten mit um die 400 Plätzen.
Sehr gut.
Plus außen an der Promenade oder auch in diesem Innenhof von dem deutschen Bereich, da gibt's halt noch diverse Stände, wo es Bier, Brezeln und ganz viele typisch deutsche Dinge gibt.
Die da so wären?
Ja, ja. Also zu meiner Zeit waren das wirklich Bier und Brezeln. Dann gab es noch in diesem Sommerfest, das war der Quick-Service, also das Schnellrestaurant dort, da gab es dann noch Bratwürste und Frankfurter Würste. Apfelstrudel hatten wir noch, dann noch so einen Streuselkuchen. Ja, also war auch wirklich sehr authentisch deutsch und die Bratwürste waren zum Beispiel auch von einem Metzger aus Florida, von einem deutschen Metzger aus Florida extra, der das halt nach wirklich deutschen Rezepten da verwurstet hat. Also da hat man schon wirklich Wert drauf gelegt. Auch die Brezeln waren waren von einem deutschen Bäcker aus Kanada, aber aber gut, es war wirklich, also man hat sich da wirklich Mühe gegeben, die den amerikanischen Geschmack zu treffen, aber halt doch so deutsch wie möglich letzten Endes. Und da habe ich eben gearbeitet an den verschiedenen Ständen, beziehungsweise war es so ein bisschen zweigeteilt. Die erste Hälfte, wenn man anfängt, ist man quasi draußen an den verschiedenen Ständen oder macht dann auch drin sowas wie das Buffet auffüllen und so. Also so die ganzen organisatorischen und operativen Jobs und das zweite halbe Jahr ungefähr war man dann Kellner im Restaurant drin, im Biergarten. Ah, okay.
Aber wie viel Brezeln hast du am Anfang so verkauft?
Oh Gott, das weiß ich nicht mehr.
Aber da geht schon ordentlich
was. Ja, auf jeden Fall. Also
Torben interessieren hier nur Zahlen und Fakten.
Nee, also da, also das Krasseste war wirklich an Silvester, da, ich bin ja im Dezember damals angekommen bei Disney und war dann an Silvester noch im Training und dann, du kennst ja vielleicht dieses kleine Pretzel-Car da außen an der Promenade, das ist ja in der Regel, da steht halt ein Cast-Member und verkauft dann halt die Brezeln und zwei verschiedene Biersorten und an Silvester standen wir da halt einfach zu sechst.
Oh Gott,
mit wow. Zwei Kassen, noch zusätzlich Getränken und zusätzlich Bier. Also da hatte jeder einen Zapfhahn im Prinzip und hat am laufenden Band da Bier gezapft. Und die zwei an der Kasse haben am laufenden Band kassiert und die Brezeln dazu rausgegeben. Krass. Also das war wirklich krass. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, dass man so einen kleinen Stand einfach mit so vielen Mitarbeitern betreibt und man das auch braucht in dem Moment.
Ja. Für Brezeln und Bier. Wir sollten ich speichere mir das mal ab für die Zukunft so.
Aber Tom hat wieder eine neue Geschäftsidee.
Schauen wir mal. Aber das Witzige ist, was du auch gerade schon meintest, das ist ja wirklich, also dieser Bereich bedient ja ein paar Klischees über Deutsche. Wo hast du dich so wiedergefunden? Ich meine, der Souvenirshop heißt Teddybär und ich glaube, es gibt Karamellpopcorn und was gibt's noch alles? Du kannst wirklich ja auch.
Aber es gibt noch die Karamellküche, ne?
Ja, genau. Aber die gehört zum Merchandise. Also die, zum einen, am Anfang, als ich angekommen bin, da gab's die gar nicht. Da war so ein Göbel-Porzellanshop drin. Und die wurde dann aber in dem Jahr, als ich dort war, umgebaut zur Karamellküche. Ah, okay. Also gegen Ende dann war da die Karamellküche drin.
Ah, okay. Und aber also die eine Sache, an die ich in Epcot denke, wenn es um deutsches Merchandise geht, das selbst ich nicht verstehe, ist dieser komische Weihnachtsbaum mit den Gurken dran. So, wie häufig wurdest du gefragt, ob das wirklich eine Tradition ist?
Ja, vielleicht sollten wir erstmal aufklären, dass es ja in Deutschland eine Tradition ist, dass wir uns zu Weihnachten alle Essiggurken an den Weihnachtsbaum hängen.
Ja, also den Baum gibt's. Mit der Geschichte hatten tatsächlich die Merchandise-Leute mehr zu tun, weil, das haben wir gar nicht so mitbekommen, weil das halt abgeschottet im Shop drin war. Ja. Also kein Deutscher kennt diese Tradition. Ich glaube, ich habe das auch mal gegoogelt und es ist tatsächlich eine amerikanische Tradition, also eine erfundene amerikanische Tradition, die man halt Deutschland zugeordnet hat. Also das kommt, ja genau. Aber die gibt's wirklich mittlerweile auch bei uns im Baumarkt. Also ich habe die den Winter gesehen bei uns, dass da auch diese
Gurken gibt. Ohne Quatsch, ja, ich habe das mittlerweile auch schon gesehen. Mhm.
Und hast du dir eine mitgenommen?
Wir haben tatsächlich eine. aber halt auch eher als Souvenir von Epcot von der Zeit, weil es halt einfach witzig ist, dass es die Dinger jetzt auch in Deutschland gibt.
Ja, auf jeden Fall. Auch krass ist irgendwie, du hast deine Zeit ja überwiegend dann in Lederhosen verbracht, ne? Also es ist ja
so
Trachtenuniformen.
Ja, genau. Ne? Ich habe meine Zeit in echten Polyester-Lederhosen verbracht. Ja.
bei 30 Grad im Schatten
mit
100% Luftfeuchtigkeit.
Richtig, also das war schon, also der Sommer war schon hart. Also ich habe auch wirklich die krassen Monate, so Juli noch, August war ich schon im Service, aber Juni, Juli habe ich auch wirklich noch teilweise draußen verbracht. Und das Schlimmste waren diese Wollsocken, die so gejuckt haben dann am Abend.
Oh Gott.
Aber aber man muss sagen, das waren halt dann 2-3 Stunden, die man da draußen stand und das, wo man halt auch wirklich höllisch geschwitzt hat. Aber man ist ja durchrotiert. Also man ist jetzt nicht den ganzen Tag da draußen am Brezelcar gestanden und hat da in der brütenden Hitze da die Brezel und das Bier verkauft, sondern man war dann auch öfter mal drin und hat am Buffet zum Beispiel gearbeitet. Und drin ist ja wirklich gut klimatisiert und dann konnte man sich da auch immer wieder ganz gut wieder runterkühlen.
Hattest du sonst irgendwie Probleme mit diesem neuen Klima? Also es ist ja schon mal ganz anders als bei uns zu Hause irgendwie.
Am Anfang hatte ich öfter mal Schnupfen, gerade auch wegen den Klimaanlagen, aber der Körper gewöhnt sich daran tatsächlich. Also das hat so einen Monat, anderthalb gebraucht und dann wurde es eigentlich gut. Und viele Deutsche, die da rübergehen, die beschweren sich ja auch immer über die Klimaanlagen, dass die immer so arschkalt sind, wenn man da irgendwo reinkommt. Und da muss ich dann aber auch sagen, dass ich das Ganze sehr lieben gelernt habe, weil als dann die Phase kam, als ich keinen Schnupfen mehr bekommen habe von diesen Temperaturschwankungen, war das dann echt geil, wenn du halt wirklich da draußen warst und dann irgendwo da reinkommst und dann so richtig schön runtergekühlt wirst.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber ich hatte gerade einfach nur dran gedacht, weil du gesagt hast, du kamst im Dezember rüber und dann schneit's hier irgendwie bei uns und drüben haben wir halt 30 Grad oder so, ne?
Ja, also es war tatsächlich auch einer der kältesten Winter in Florida. Also da angekommen, dann war es noch ein paar Tage warm und auf einmal war es richtig kalt. Da musste ich mir erstmal einen Pullover kaufen im Outlet, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, dass es da auch so kalt werden kann. Es gab da wirklich auch ein paar Nächte, als es um die 0 Grad hatte, was ja wirklich ungewöhnlich ist für Florida. Auf jeden Fall, ja.
Aber ich möchte noch ein bisschen mehr Disney-Stories hören. Hast du noch irgendwie Sachen, wenn du da gearbeitet hast, was waren so wie ist es Amerikanern, deutsches Bier zu verkaufen und für die deutsche Kultur quasi zu stehen mit Brezeln und Bratwurst?
Ja, also Stories gibt's da natürlich unendlich viele. Also da könntest du, glaube ich, einen ganzen Podcast mit Disney-Stories füllen. Aber was natürlich... Das war auch was irgendwann absolut genervt hat in dieser Zeit draußen, war die Frage, was denn der Unterschied zwischen einer Bratwurst und einer Frankfurter ist. Und das das hast du halt am Tag wirklich hunderte Mal da erklären müssen. Und dann, erklärst du das oder dann auch diese Frage, do you have cheese for the pretzel? Okay. Weil irgendwie hat da jeder Käse zur Brezel erwartet und wir mussten die dann halt mit Senf vertrösten und witzigerweise fanden das die Amerikaner dann auch immer typisch deutsch, dass wir das mit Senf essen.
Ja, also ich glaube, Senf ist so ein Ding, was im Ausland auch wirklich sehr viel Deutschland zugesprochen wird, aber keiner von uns isst Brezeln mit Senf, oder?
Nee.
Du wahrscheinlich mittlerweile oder du isst gar keine Brezeln mehr, beides ist möglich.
Also die Brezeln, die wir dort hatten, die waren mit Senf ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn man es mal probiert hat. Aber so an sich wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, meine Brezel mit Senf zu essen.
Ja. Aber ja, gut, Amerikaner haben sowieso, was das angeht, manchmal interessante Essensvorstellungen.
Ja, das stimmt. Nee, und an sich, also es gab wirklich unwahrscheinlich viele coole Momente, also auch wirklich berührende Momente, wie als ich dann Kellner im Biergarten war und wir hatten die Möglichkeit, so Geburtstagskarten zu schreiben für die Gäste und dann haben wir die immer an die Kasse hingelegt, jeder hat da noch unterschrieben und so. Und da hatte ich einen Gast mit einer Behinderung am Tisch, also ein bisschen eine geistige Behinderung hatte der und der hatte Geburtstag, ich hatte wahnsinnig wenig Zeit. Und habe aber trotzdem geguckt, dass ich dem auf jeden Fall noch so eine Karte da fertig mache, dass der die dann am Ende bekommt. Und dann hat er die Karte bekommen und ist da wirklich in Tränen ausgebrochen vor mir, weil der so gerührt war von dieser Karte und das so toll fand. Und das sind halt wirklich so Momente, die einem dann auch echt nahe gehen und wo man dann halt auch immer wieder so auf den Boden zurückgeholt wird und weiß, für was man das eigentlich macht und warum man da arbeitet, weil man da halt auch ganz viel von den Gästen zurückbekommt
auf in solchen Fall.
Momenten.
Ja, also so schön auf jeden Fall die Momente sind, die wir ja auch kennen, zum Glück. Kennen wir auch den ein oder anderen vielleicht nicht so netten Gast? Hast du da irgendwie ein Erlebnis noch im Kopf, wo du dir dachtest, boah, ich flieg morgen zurück, ich buche den Flug wirklich heute Nacht noch so, das geht einfach nicht?
Also so extrem war es nicht, dass ich jetzt da, sag ich mal, abgebrochen hätte. Aber es waren schon auch echt krasse Sachen dabei, weil es gibt halt auch ein paar Amerikaner, die halt die Deutschen immer noch so mit so Nazi-Zeiten vergleichen und die okay. dann einem sowas irgendwie mal an den Kopf werfen. Ach, das kam selten vor, aber das gab's halt auch teilweise. Ja, wo man dann halt auch mal kurz nicht weiß, was man da jetzt sagen soll. Also ja.
Vor allen Dingen, weil du ja immer noch Teil quasi dieses Disney
ja, genau, also bist. Ich habe es dann halt immer überspielt. Ja, muss man halt irgendwie drüber stehen oder ja, es bringt ja auch nichts, da jetzt irgendwelche Diskussionen anzufangen, auf gar weil Fall. Der sowas sagt, der wird auch sonst nichts verstehen, wenn du da irgendwas anderes dazu sagst. Und ja, und dann war halt auch ganz viele, haben dann erzählt, dass sie in Deutschland waren oder dass sie irgendwie einen deutschen Hintergrund haben.
Irgendjemand hat immer eine Tante in
Genau. Irgendjemand hat immer eine Tante und irgendjemand war immer im Militär in, was weiß ich, in Rammstein in der Pfalz, oder?
Ja.
Also ja, solche Stories hast du ganz oft. Ja, und dann gibt's immer mal wieder was oder auch mit den, ja, wie nenne ich es jetzt? Also das offizielle Wort ist ja ECV dafür, die Electrical Convenience Vehicles, mit denen ganz viele Amerikaner rumfahren. Also unter Castmembern, unter deutschen Castmembern wurden die auch gerne mal Fettmobil genannt.
Ja, aber genau das ist es ja. Also die es medizinisch brauchen, meinetwegen, aber die es nicht brauchen und damit auch nicht umgehen können, sind wirklich also jeder Magic Kingdom Besuch immer ist geprägt von diesen... Ja,
Roller. Genau, es sind im Prinzip elektrische Rollstühle, aber ja, beziehungsweise keine Rollstühle, sondern...
Ja, Transportmittel für Menschen, die nicht gehen können.
Ja, wenn man zum Beispiel...
Wollen.
In welchem Film war das nochmal? Ich glaube, Wall-E?
Ja.
Bei Wall-E sieht man das ja, wo alle Menschen nur mit diesem Ding quasi rumfahren. Genauso ähnlich sieht's dann
aus. Ja, also es ist ja im Prinzip eine gute Sache, dass es sowas gibt, dass man halt auch wirklich
Menschen
das ermöglicht, dass die wenn es irgendwie... die Großeltern mit ihren Enkelkindern dahin wollen und die Oma kann nicht mehr so gut laufen, dass man sich dann so ein Ding nimmt, weil man ja wirklich eine extreme Wegstrecke da zurücklegt in Walt Disney World. Aber es wird halt schon auch oft ausgenutzt und das sieht man dann auch in den Momenten, wenn es ausgenutzt wird. Und und wenn dann halt so ein Ding dann immer wieder im Weg steht, wenn man irgendwo hin will oder Ganz schweres Thema mit den Dingern im wahrsten Sinne des Wortes.
Und wenn mir das schon als Gast auffällt, will ich gar nicht wissen, wie es dann wirklich für jemanden ist, der da wirklich arbeitet noch. Also ja, Respekt. Ich glaube manchmal sind Gäste doch auch bei Disney so, dass man nochmal drüber nachdenkt. Aber ist auch egal.
Die Mischung macht's.
Aber du hast ja dann auch die Möglichkeit, alle Parks quasi auch privat zu besuchen, oder?
Ja, genau. Also man hatte als Castmember wirklich sehr schöne Vorteile. Also man durfte eben immer mit seiner ID in die ganzen Parks gehen, was ich natürlich auch rege genutzt habe zu der Zeit. Man hatte auch ein gewisses Kontingent an Freitickets, mit dem man Freunde und Familie in die Parks bringen konnte. Also da ist, in der Hinsicht ist Disney wirklich extrem großzügig, was das angeht, ja.
Ach krass, ja cool.
Ja, und da war halt dann wirklich, man kann da halt die Parks dann auch wirklich, wenn man da wirklich drin aufgeht, ist es halt richtig geil und man halt auch, sag ich mal, vor Ort Verbündete hat, die sowas auch mitmachen, damit man das nicht alleine machen muss, hatte ich zum Glück. Ist es halt cool, dass man, ja, man arbeitet halt dann unter Umständen mal nur einen halben Tag oder halt hat früh angefangen und hat dann irgendwann um 16 Uhr Feierabend und fährt dann halt dann nach der Arbeit noch ins Magic Kingdom rüber, wenn man Klamotten dabei hat. Und dann, das sind halt auch wirklich so coole Vorteile, die man da letzten Endes hat, dass man da halt immer an den Parks ist, wenn irgendwas Neues kommt, ein neues Feuerwerk zum Beispiel, kann man da dann direkt hin und sieht das. Man ist halt so in dieser, Ja, also ich sag's immer ganz gerne, es ist halt nicht nur ein Job, es ist halt ein Lifestyle eigentlich. Du bist da wirklich in diesem Disney-Lifestyle drin und wenn du dich da drauf einlassen möchtest, dann kannst du das auch und kannst da wirklich dann in dieser Disney-Bubble leben. Und es ist auch wirklich, ja, ich glaube, das hat auch gar nicht so viel dann mit dem echten Amerika zu tun, weil du halt da wirklich ja. in Disney wohnst. Ja, also wirklich sehr krass, was einem bei dem Programm geboten wird in der Hinsicht.
Aber Epcot hatte jeden Tag ja, glaube ich, unter normalen Umständen so um die 12 Stunden offen,
oder? Genau, von 9 bis 9.
Genau. Wie lange war so dein normaler Arbeitstag?
Ach, das waren ganz normale, so 8 Stunden wie bei uns auch. Klar, wenn man, wenn es so auf die Weihnachtszeit zuging, da konnte man dann auch Überstunden machen, wurde auch teilweise dafür eingeteilt. Das kam halt immer drauf an, wie viele Leute es gerade gab vor Ort. Ja, aber dann hat man halt 10 Stunden mal gearbeitet oder so, aber es war jetzt nicht, dass man da täglich da die 15 Stunden ausgebeutet wurde oder so irgendwas. Also es war wirklich human und ja, es ist halt Arbeit. Damit kommen auch nicht alle klar mit Anfang 20, dass es halt nicht nur Spaß ist, ja, sondern gut, dass man halt ja. wirklich arbeiten muss. Aber wenn einem das bewusst ist und so, dann kann man da schon eine wirklich schöne Zeit haben. Und ja.
Wenn du früher Feierabend hattest, bist du im Park geblieben, um noch das Feuerwerk zu sehen?
Oder geht es dir irgendwann so auf die Nerven, dass du jeden Abend immer das gleiche Feuerwerk hast und dass es irgendwann vielleicht auch einfach nur ein Feuerwerk ist?
Also zu meiner Zeit gab es da noch Illuminations, yeah. Reflections of Earth und diese Show, die kann man gar nicht oft genug sehen. Also
Gott, danke. Ja, sag ich auch.
Also mit der Show hat man auch wirklich eine ganz besondere Verbindung. Zum einen, wenn die Musik kam, die quasi immer vor dem Feuerwerk kam, das war dann so das Zeichen, dass man jetzt anfangen muss zu putzen an seiner Station, dass es auf den Feierabend zuging. Das war schon mal das Schöne an dem Feuerwerk. Und letzten Endes, wenn das Feuerwerk losging, haben wir dann auch alles dicht gemacht in dem Moment. Also man hat dann halt auch wirklich den Moment genutzt, die ganzen Stände und so weiter dicht zu machen, weil da halt alle abgelenkt waren und dann war das Feuerwerk aus und alles war zu. Deshalb hat man es wirklich extrem oft auch während der Arbeit mitbekommen, das Feuerwerk. Und ja, aber es ist einfach, es ist so ein zeitloses Feuerwerk, was man einfach immer wieder sehen kann und konnte. Also man kann es nicht mehr, aber man konnte es immer wieder sehen. Und deshalb, das ist auch bis heute noch so eines meiner Lieblingsfeuerwerke. Und also auch aus der Ferne, ich habe das so oft gesehen, wenn man irgendwo so 2 Kilometer von Epcot entfernt ist, kann ich auch das Feuerwerk an dem Takt von den Kanonenschlägen vom Feuerwerk erkennen.
Ja gut, aber da sieht man mal, was so ein Jahr mit einem macht.
Ja genau, also das kann man wirklich so sagen.
Ja, sehr cool. Ich entwickle, während du sprichst, so viel Fernweh. Ich habe einfach.
Ja, also jetzt, wo so beim Erzählen, da kommt das bei mir auch wieder alles hoch.
Wie schnell ging das Jahr dann rum? Schon schnell?
Ja. Wahrscheinlich schon. Ne? Also am Anfang hat sich so ein bisschen gezogen, bis man halt so drin war und dann gut, die letzten 3 Wochen, da war dann halt wirklich so, oh, wenn mich jetzt noch einer irgendeinen Scheiß über Deutschland fragt. Also solche Phasen gab es dann auch immer öfter. Also man hat dann auch gemerkt, dass es gut ist, dass es irgendwann ein Ende hat.
Okay.
Weil es halt doch schon sehr klischeehaft alles auch ist. Aber gleichzeitig war mir halt wirklich auch diese Einzigartigkeit von dem Ganzen bewusst, dass es halt echt, dass ich wusste in dem Moment, wo mich es genervt hat, dass ich es danach vermissen werde.
Ja, gut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Aber krass, so. Und dann war irgendwann, wie gesagt, der Rückflug angesagt. Aber die Leidenschaft für Freizeitparks wahrscheinlich nur noch größer.
Genau, genau. Also da, ich hatte dann die Möglichkeit, weil es ist ja, wenn man sowas macht, ist ja auch immer das ganz große Ding, was machst du denn danach? Weil das Jahr hat ein Ende und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Und ich war ja, sage ich mal, immer noch nicht an meinem Ziel, dann irgendwie mal im Freizeitpark zu arbeiten, so richtig bei uns, so fest quasi, weil gerade so Disney World, da gibt's halt leider für internationale recht wenig Möglichkeiten, da zu bleiben. Da ist halt auch eine Visumssache, dass du halt wirklich in den USA wohnen müsstest, um dann einen festen Job bei Disney annehmen zu können. Ja, und dann hatte ich mir von der USA aus mein Studium organisiert und habe dann erstmal 3,5 Jahre Tourismus studiert.
Ah, okay. Wo?
Das war in den Niederlanden. Ja, auch ein bisschen exotisch, aber das hatte sich so ergeben. Dann war halt auch so die Einstellung, ja gut, jetzt war ich ein Jahr in Amerika, jetzt kann ich auch noch 3 Jahre nach Holland.
Bratsche Nederlands?
Ein welche?
Okay. Jetzt tu mal nicht so hier.
Hallo?
Ja, genau.
Ich habe Niederländisch gelernt.
Mhm. Ach, echt?
Ja.
So ein 3 Wochen Bootcamp.
Nee, ihr habt sogar ein schönes Zertifikat. Ja. Zertifikat hier.
Oh Gott.
Aber nein, ja. Also bei mir, verstehen kann ich sehr gut, aber sprechen tue ich mich was schwer.
Also ist bei mir auch.
Ja, gut.
Okay, aber auch das Studium war dann irgendwann zu Ende oder hast du dich parallel noch in den Niederlanden, gibt es ja tatsächlich ein paar Freizeitparks.
Also ich war während des Studiums tatsächlich nochmal bei Disney, weil es gibt halt noch eine zweite Möglichkeit abseits von dem deutschen Programm im deutschen Pavillon, und zwar, dass man halt in den Semesterferien in Verbindung mit einem Studium dieses Summer Work Program machen kann, wo ich dann noch ein zweites Mal bei Disney war. Das war halt dann einfach ein Ferienjob im Prinzip.
Krass. Aber da warst du dann auch nicht mehr an Epcot gebunden,
nein,
oder?
Da war ich in den Hollywood Studios, und zwar im Bereich der Sunset Attractions, also wenn man die Main Street entlang geht, rechts. Mhm. Und aber nicht an Attraktionen, also nicht an Fahrattraktionen, sondern ich war bei Fantasmic, bei der Abendshow, hab da quasi den Einlass mit koordiniert. Ich war in dem Beauty and the Beast Theater, was da direkt daneben ist. Und die Paradenabsperrung hat auch noch zu dem Job dazugehört. Da gab es noch eine Parade in den Studios. Und das war dann halt so getimt, dass man mittags Parade gemacht hatte und abends Fantasmic. Und ja, und Beauty and the Beast halt an manchen Tagen wurde man halt dafür eingeteilt. Das war das zweite Programm. War auch sehr schön.
War es besser als in Epcot?
Ach, das ist eine ganz schwere Frage. Es war anders.
Ich stelle es mir von der Arbeit her schon irgendwie besser vor. Also ich meine gerade sowas, ne, so Shows und Paraden, Absperrungen, Organisation und so. Da bin ich auf jeden Fall total dabei. Wohingegen ich jetzt nicht unbedingt im Service.
Ja, das ist auch.
Da sehe ich dich auch nicht.
Habe ich auch schon gemacht, aber da muss ich halt ganz klar sagen, gehört jetzt nicht so zu meinen Lieblingssachen.
Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, dass der vom reinen Job an sich bin ich da total drin aufgegangen. Ja, also okay. Gerade auch so dieses, die Menschenmassen da rumzuscheuchen, ja. Und ganz schnell irgendwelche Sachen zu kommunizieren und dann hier all the way down und hier bitte die ganze Bank füllen, darunter, da. Das war schon extrem cool, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das sind halt auch genau die Dinge, wo man halt einfach merkt, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Wo du ja vorhin meintest, dass die Magic weggenommen wird. Das war zum Beispiel so ein Moment, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, dass dieses Fantasmic-Theater halt einfach zwischen 30 und 40 Personen benötigt, um da einen sicheren Ein- und Auslass der Leute zu garantieren.
Ja, ganz kurz, wie viel Personen passen in das Theater? Also es ist ein Open-Air-Theater quasi, aber wie viele Menschen passen auf die Tribünen?
Es müssten 5.000 sitzend sein und dann gab es noch 3.000 Stehplätze damals, also so um die 8.000. Wobei man dazu sagen muss, dass die Stehplätze haben sie irgendwann auch noch als zusätzliche Sitzplätze jetzt umgebaut. Und
jetzt ja, dahinter gibt es jetzt auch noch so Tribünen. Ja.
Oh Gott.
Und okay, aber Bei diesem Einlass in das Fantasmic-Theater war halt der kritische Moment immer, wenn die Sitzplätze ausgingen und man den ersten Leuten sagen musste, es gibt jetzt nur noch Stehplätze. Die haben sich dann immer nicht so gefreut.
Ich wollte gerade sagen, da wäre ich natürlich auch begeistert gewesen, wenn man sich, damals hat man sich auch schon für die Show angestellt, oder?
Ja, genau.
Ja, aber warst du zu der Zeit da, als es auch noch mehrere Vorstellungen gab?
Ja.
Ja, okay.
Das waren zwei, ich überlege gerade, ob es, nee, 3 Shows hintereinander hatten wir nicht, das war, glaube ich, nur zur Weihnachtszeit, aber es war eigentlich die Regel, dass 2 Shows hintereinander stattfanden, sofern sie denn stattfanden. Ich das gab es nämlich auch, dass, Theater sitzt voll, die erste Szene, und dann hängt sich halt der Wasserscreen auf und dann musst du halt, oder muss das Team eben den 8000 Leuten erzählen, nein, ihr könnt jetzt nicht weitergucken, ihr müsst jetzt erstmal alle raus, dass wir den Fehler beheben können. Das waren auch immer so.
Und der kann natürlich dann auch nicht vor den Gästen behoben werden, weil nee. Du damit ja wieder die Illusion quasi so ein bisschen zerstörst oder vielleicht, weil es auch technisch gar nicht geht, aber.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich kann mich dran erinnern, ich glaube, bei meinem ersten Disney-Besuch 2011. Ja, es war, glaube ich, 2011. Oder war es, als wir zusammen da waren?
Nee, ich wollte nämlich sagen.
Ich meine, es war 2011. Da hatten wir das Ganze nämlich auch. Und da konnte die Show leider nicht stattfinden. Dann hat man uns aber echt irgendwie noch so 5 bis 10 Minuten warten lassen. Ohne eine weitere Information. Dann wurde quasi gesagt, dass man das Theater verlassen muss. Aber die Attraktionen hatten irgendwie alle dann deutlich länger noch geöffnet.
Ja, das kann gut sein. So, und
das war halt mega, mega cool. Man war halt irgendwie auf der einen Seite enttäuscht, weil es halt auch so blöd war, den Abend dann damit irgendwie zu beenden. Aber man hatte dann die Möglichkeit, noch ein paar Attraktionen zu fahren. Und so sind wir dann noch Tower of Terror gefahren.
Ja gut, wir hatten halt den Vorteil, gerade mit den 2 Shows, wenn dann zum Beispiel in der ersten Show ein Zwischenfall war, dass man die nicht zu Ende machen konnte oder dass man da evakuieren musste, dann hatte man halt immer noch die 2. Show im Petto, die auch in der Regel immer wesentlich leerer war. Also da gab es immer Platz und dann konnte man halt die Leute wirklich vertrösten. Ey, kommt dann doch zur 2. Show und guckt euch da nochmal an. Ja. Wenn natürlich die 2. Show ausgefallen ist, dann das war blöd.
Ja,
das
ich wollte nämlich gerade sagen, also wir, ich meine, die Male, die ich jetzt da war, habe ich es bisher immer gesehen und an manchen Tagen dachte ich mir, es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es ausfallen würde.
Aber hey. Gut.
Also das war jetzt schon sehr offensive hier.
Ja, das sehe ich aber auch so.
Ja, ja. Nee, Fantasmic, also ist, ja, wie Nighttime Spectacular, auch Illuminations, glaube ich, braucht seinen eigenen Fankreis und das ist auch okay. Ich gehöre nicht dazu.
Ja, den hat es ja auch.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan. Ich könnte es mir jedes Mal aufs Neue wieder ansehen. Bin der Meinung, dass die Show in der Walt Disney World gerne mal ein Update vertragen könnte. Mhm. Nochmal. Aber ja, trotzdem eine total schöne Show mit super geilem Soundtrack.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, dass du ja zu der Show nochmal eine besondere Bindung, glaube ich, hast. Erinnere ich mich da richtig? Zu
Was
dem Soundtrack.
Meinst du?
Wurde der nicht mal bei irgendeinem persönlichen Highlight von dir genutzt?
Ach so, ja, an unserer Hochzeit. Ja. Vor 2 Jahren, da hatten Freunde von mir eine kleine Fantasmic-Show aufgeführt mit wirklich Effekten, Nebelmaschinen und so weiter. Und ja, haben dann, sie haben es dann genannt Fantasmic Schwaben-Edition, weil es halt ein bisschen abgespeckt war.
Sehr gut.
Aber das war so ein sehr, sehr cooles Happening an unserer Hochzeit, ja.
Dann habe ich das doch richtig in Erinnerung. So begleiten einen dann diese Sachen halt auch im Privaten einfach total.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Gut, ich meine, bei uns vermischt sich ja das Private und der Job sowieso sehr häufig und das war halt auch in der Hinsicht der Fall.
Ich wollte gerade sagen, die Casa Magnetica kriegst du auch nicht mehr los. Aber nur so am Rande. Damit wir die Brücke wieder zurückschlagen zu den Hollywood-Studios und dann auch zum Studium vielleicht. Das heißt, die Arbeit in Hollywood-Studios, also Crowd-Management beziehungsweise diese Show-Abteilung in Anführungsstrichen, hast du dann ein halbes Jahr gemacht und bist dann wieder zurück in die Niederlande?
Genau, das war sogar noch kürzer, das waren nur 2,5 Monate, also wirklich
Ach so,
Semesterferien, okay. Und bin dann wieder zurück zum Studieren, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es war auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis vor Ort, weil man eben nicht so in diesem deutschen Pavillon in Anführungszeichen gefangen war, denn da hat man dann halt eben wirklich mit internationalen Leuten auch zusammengearbeitet und auch, das war auch fürs Englisch nochmal ein ganz schön guter Schub, weil man da halt wirklich 2,5 Monate gezwungen war, ausschließlich Englisch zu sprechen, während man im deutschen Pavillon ja doch immer mit den Kollegen auch wirklich Deutsch reden sollte, wegen der Authentizität des Themenbereichs. Und da habe ich dann auch wirklich sehr viele internationale Freunde kennengelernt. Da waren dann Franzosen dabei, Mexikaner, eine aus Japan. Das war halt von diesem internationalen Aspekt war das doch nochmal eine ganz andere Hausnummer und war auch wirklich nochmal ein ganz anderes Programm in der Hinsicht.
Aber das heißt, also die Organisation auch da in den 2,5 Monaten war schon so, dass du auch auf Disney-Gelände quasi übernachtet hast.
Genau, das ist immer dasselbe, wenn man so ein Programm macht. Die bauen jetzt gerade auch komplett neue Cast-Member-Apartments. Dieses, wie heißt es denn, irgendwas mit Flamingo?
Weißt ja, ich glaube, das ist sogar schon fertig.
Oder ist es schon fertig? Ja, ich glaube, es ist so in dem Testmodus momentan, ja, jetzt ganz wegen genau. Corona, weil die können es ja gerade nicht nutzen.
Genau, war, jetzt wird es aber für also es wird gerade nicht nur für Castmember genutzt.
Ja, das kann gut sein, sowas habe ich auch im Kopf.
Man kann, da jetzt auch so übernachten, ja.
Ja. Ja. Aber ja, war auch wieder von Disney organisiert, um zu deiner Frage zurückzukommen.
Okay, dann kommen wir mal wieder zurück nach Europa. Das heißt, irgendwann musst du ja auch das Studium sich dem Ende nähern oder hast du dazwischen noch mehr gemacht?
Also das mit Disney waren ja die einen Semesterferien, die zweiten Semesterferien im Jahr darauf. Da war dann schon so der erste Wink zum Phantasialand, denn da habe ich 2 Monate im Gästeservice im Phantasialand gearbeitet.
Oha.
Ja, kann ich mich auch dran erinnern.
Ja, ja.
In welchem Jahr war das?
Das war 2013.
Da war ich auch schon im Park.
Ach, echt?
Ja, das war mein erstes Jahr.
Tja,
siehst du mal. Da habe ich gerade Abi gemacht. Ach, ja. Krass, ja. Wow, okay.
So kann's gehen.
Ja, das hatte sich damals ergeben und wie gesagt, jede Chance nutzen. Also war ich da eben dann im Phantasialand die 2 Monate. War auch eine sehr coole Zeit auf jeden Fall. Und dann, wie du schon sagtest, ging es aufs Ende vom Studium zu, wo ich dann ein Praktikum machen musste auch, also es war Pflicht. Und da bin ich dann wirklich wieder komplett back to the roots und bin nach Tripsdrill zurück und habe da eben ein Praktikum gemacht im Marketing und auch mit Fokus auf Events, weil ich während meines Studiums auch im Eventbereich viel gemacht habe, war da auch noch mal im Ausland dann. Aber das hatte eher weniger was mit Freizeitparks zu tun. Und und bin dann eben in Tripsdrill gelandet erstmal.
Was aber auch super krass ist, wenn ich mir das vorstelle, dass du quasi bei, also du fängst in der Disney World an, quasi dem Ort mit vielleicht noch ein paar anderen Parks auf der Welt, aber wirklich nur eine Handvoll. So, das ist so der Besuchermagnet. Du bist wirklich, du musst so auf Effizienz gehen, du musst so quasi auch trainiert sein. Kommst dann zurück nach Europa, bist immer noch in einem der größten Parks in Europa, auch gerade was so Showtechnik angeht, wahrscheinlich auch da, wobei das im Gästeservice jetzt nicht so relevant wird, aber so grundsätzlich, da sind auch schon Besuchermassen und dann gehst du wirklich so nochmal einen Step tiefer. Ist das quasi ein Kulturschock auf die andere Ebene, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber so, du bist es gewohnt, morgens quasi überrannt zu werden und egal, was für ein Tag es ist, und dann kommst du quasi wieder nach Hause und du merkst, ja, doch irgendwie alles ein bisschen gemütlicher hier.
Ja, es war natürlich anders, aber es ist natürlich nicht so, dass man in Tripsdrill nicht auch überrannt wird an manchen Tagen.
Das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Und,
es war eher so, glaube ich, diese schwäbische Gemütlichkeit.
Ja, oder auch so, dass es, ich meine, wir wissen ja alle, dass auch das Phantasialand und Tripsdrill noch familiengeführte Freizeitparks sind. Und die sind natürlich der größte Konzern mit einer enormen Infrastruktur, die dir einfach durch die Unternehmenskultur und Struktur schon gegeben ist. Und dann bist du wieder so bei eben irgendwie doch mehr Menschen, die einfach Dinge entscheiden.
Ja, das auf jeden Fall. Also es war in der Hinsicht schon natürlich eine Umstellung, aber ich kam damit eigentlich wirklich sehr gut klar. Also dass man hat halt im Familienbetrieb dann halt auch wieder den Vorteil, dass man halt auch sich sehr, sehr viel mehr einbringen kann und halt auch ja mehr selber machen kann einfach wieder und nicht nur eine Nummer ist, wie bei Disney, sondern halt auch einen Namen hat. Und deshalb war das, also es war auf jeden Fall kein Downgrading in irgendeiner Hinsicht. Alles hat halt seine Zeit. Das war halt die Disney-Zeit und da ging es dann halt so ein bisschen jetzt mal um was Richtiges letzten Endes. Und und dann habe ich da erstmal mein Praktikum gemacht, was dann auch wirklich sehr vielseitig war. Also neben dieser Event-Geschichte und ein bisschen Marketing war ich auch im Operativen teilweise, habe damit geholfen. Also war wirklich auch schon sehr vielseitig und wurde dann nach dem Praktikum auch übernommen und war dann die nächsten 3-4 Jahre in Tripsdrill tätig.
Was ja schon der nächste Step auf der Berufsleiter ist quasi.
Ja, und das war sicherlich da auch nochmal irgendwie total besonders, weil es ja dein Homepark ist, oder?
Genau, das auf jeden Fall.
Also keine Ahnung, ich glaube, das ist ja auch echt nochmal immer so ein besonderer Punkt, wenn es so ein Park ist, den du ja privat auch irgendwie wirklich immer besuchst. Ich meine, in Disney World warst du ja zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal, als du dort angefangen hast zu arbeiten. Ja, genau. Und Tripsrill ist ja dann so ein Park, den du ja quasi so in- und auswendig kennst, so aus der Kindheit irgendwie wahrscheinlich.
Ja, total. Ich bin da mehr oder weniger aufgewachsen und ja, wie du schon sagst, der Park meiner Kindheit. Und da dann halt mal zu arbeiten, war auch was extrem Besonderes für mich dann. Also das war wirklich so. Ja.
Und was war dann genau dein Job?
Ja, also ich war dann für Veranstaltungen zuständig. Also ich habe dann alle saisonalen Events im Park gemacht, angefangen von Ostereier-Suchaktionen bis zu bis zur Tierweihnacht im Wildparadies. Und was natürlich das mit spannendste war zu der Zeit, waren die schaurigen Altweibernächte, das Halloween-Event, was ich zu der Zeit mit organisiert habe und Stunde Null quasi mit aufgebaut habe.
Was auch super spannend ist, so ein Event von quasi, also von Null auf ein gewisses Level zu heben, um dann daran immer weiter zu wachsen.
Ja, auf jeden Fall. Also das, es war ja nichts da im Prinzip am Anfang. Sowas hatte man noch nicht, sowas gab es auch in der Region nicht. Man hat eigentlich im Park eine ganz andere Zielgruppe. Und da waren schon viele Herausforderungen, aber das Event gibt es ja heute immer noch
sehr erfolgreich. Letztlich selbst zu Corona-Zeiten hat das ja sehr gut funktioniert dann.
Selbst zu Corona-Zeiten konnte es stattfinden, also ja.
Ja. Aber nimm uns da gerne mal mit. Also wie kam es dazu, dass ihr euch damals dazu entschieden habt? War das so, dass du quasi die Eigentümer von der Idee überzeugt hast? Oder war das schon Konsens, dass man ein neues Event im Herbst haben wollte?
Puh, das ist jetzt auch eine ganz lange Geschichte. Weiß ich gar nicht, wo ich da anfange bei der ganzen Sache. Gehen wir mal noch mal einen Schritt zurück in der Zeit.
Ja, können wir gerne machen.
Gehen wir noch mal ins Jahr 2007.
Oh, so weit. Okay.
Nein, also der eigentliche Ursprung davon war schon, also klar, da waren ja noch teilweise auch meine Selbstbauattraktionen noch ein Thema, aber ein Kumpel von mir, der auch im Freizeitparkbereich interessiert ist, der hatte in der Nähe von sich, gab es ein Labyrinth im Maisfeld. Also das machen ja viele Bauern im Sommer, dass die da in ihren so Labyrinthe in die Maisfelder schneiden. Und der hatte da bei denen einfach mal angefragt, hey, könntet ihr euch nicht mal auch mal vorstellen, in dem Maislabyrinth Erschrecker zu haben? Und die natürlich so, ja, also konnten sich das halt gar nicht so gut vorstellen und waren dann ja nicht ganz so happy am Anfang. Mhm. Mein Kumpel hatte aber dann wirklich mit ganz viel Feingefühl die irgendwie dann doch dazu gebracht, dass wir da mit 5 Leuten da an einem Abend einfach mal wo die länger offen hatten, uns da reinstellen durften und ein bisschen die Leute erschrecken. Also es war angekündigt und und daraus hat sich eigentlich auch ein Riesenprojekt entwickelt, was jetzt, also ich war da zwar dabei, aber das wurde dann jetzt in den Jahren darauf hauptsächlich von meinem Kumpel mit begleitet. Also das hat wurde dann auch von Jahr zu Jahr größer in diesem Labyrinth im Maisfeld, also nennt sich Mais-Maze, nannte sich Mais-Maze dort und das wurde dann so groß, dass wir nach 3-4 Jahren da wirklich tausende von Leute vor dem Maisfeld stehen hatten, die dann alle dieses Erschrecker-Event angucken wollten und wir haben uns dann natürlich dann auch mit ganz vielen Sachen eingedeckt, mit Nebelmaschinen, mit Scheinwerfern und hatten da halt wirklich Bock drauf und da sind dann auch ganz viele andere Freizeitpark-Fans oder Freunde von uns mit eingestiegen und haben da mitgemacht und das war dann halt auch wirklich so groß, dass man sich dann auch irgendwann mal so Sicherheitsfragen stellen musste und was machen wir wenn und also da war dann wirklich der Erfolg schon sehr überwältigend, sodass wir da sogar einen Verein gegründet haben. Und so gibt's seitdem auch den Mais-Maze e.V.-Verein, in dem ich auch heute immer noch Mitglied bin, Mitglied Nummer 2 von Anfang an. also diese Geschichte kurz vorweg mit dem Labyrinth im Maisfeld. Das kam dann irgendwann an den Punkt, wo, ja, wie gesagt, es immer mehr wurde, immer mehr und auch die Bauernfamilie, dass denen fast ein bisschen zu gruselig war mit diesen Menschenmassen und so. Und dann hatten wir ja wiederum eine ganz schöne Möglichkeit mit mir in Tripsdrill eben, dass man vielleicht sowas dann in dem Park machen könnte. Und so kam es dann auch. Ja, ich hatte das mit Familie Fischer damals besprochen. Die waren auch schon mal davor bei dem Mais-Maze, hatten das auch schon mal gesehen.
Genau, dann muss man noch mal ganz kurz für alle da draußen noch mal sagen, die Familie Fischer ist die Eigentümerfamilie
genau,
von Tripsdrill,
richtig? Richtig, ja. Ja. Genau, und dann hatten wir das so besprochen, Konzepte gemacht und so weiter und dann hatten wir eben mit Mais-Maze zusammen, konnten wir das halt dann ganz gut ja, umsetzen, dass dieses Halloween-Event in Tripsdrill stattfinden konnte, von Mais-Maze quasi durchgeführt, also da waren die Erschrecker her und ich habe eben von Parkseite die ganze Sache organisiert. Also ich habe dann weniger Vereinsarbeit gemacht, sondern habe eben dann die Kooperation von Parkseite gemacht und so ist daraus dann das Halloween-Event entstanden, was es bis heute noch gibt und auch immer noch in Zusammenarbeit mit Mais-Maze e.V., mit dem Verein, den wir gegründet hatten, stattfindet. Und ich bin auch jedes Jahr noch Erschrecker dort. Also das
trotz, das machst dass du auch
nicht,
heute noch.
Ja, ja, also trotz, dass ich nicht sehr mehr cool. in Tripsdrill bin, es ist halt doch irgendwo mein Baby und ganz ohne geht nicht. Und deshalb mache ich das auch immer noch einmal im Jahr, dass ich mich da unkenntlich mache und ins Kostüm schwinge und da eben mit erschrecke.
Hä, hey, das ist eine super coole Geschichte. Also ich finde es tatsächlich sehr cool, wie man aus so einer kleinen Sache am Ende doch sowas Großes machen kann und damit sehr, sehr viele Menschen auch begeistert und mitnimmt.
Ja, ich habe ja gesagt, das ist eine längere Geschichte, die da dahinter steckt.
Ja, wirklich richtig cool. Aber das heißt, Tripsdrill war dann quasi der erste Freizeitpark in Europa, in dem du dann wieder gearbeitet hast?
Genau, richtig.
Also in dem du dann voll gearbeitet hast?
Ja.
Und da hast du dann diese Altweiber, diese schaurigen Altweibernächte mit aufgebaut und es wurde jedes Jahr größer. Also du hast jedes Jahr neu, habt ihr euch die Sachen dann auch selbst überlegt oder habt ihr euch dann irgendwann
Genau, also es gab halt immer im Prinzip, ja, wie man es eben normal so macht, es gab halt immer Gespräche, was war gut, was können wir verbessern und so hat man sich dann da auch weiterentwickelt von Jahr zu Jahr, dann hier was verbessert, da noch ein Grusellabyrinth dazu, und ja, und dann, wir haben mit zwei Labyrinthen damals angefangen, waren sehr vorsichtig, muss man sagen. Also wir haben das wirklich sehr human gestaltet, haben auch im ersten Jahr angekündigt und das auch durchgeführt, dass wir kein Blut verwenden bei den Darstellern. Wir wollten das einfach nicht so, ja, wir wollten da keine so eine krasse Horrorgeschichte
draus machen. Ja, es ging mehr um Gespenster und so erschrecken einfach.
Ja, also wir haben da eher die Thematisierung vom Park genommen. Also es gibt ja auch so Themen, die sich dafür eignen, wie die Burg zum Beispiel, und haben eher diese Themen aufgegriffen und haben daraus dann die Grusellabyrinthe gestaltet und auch im Waschhaus vom Waschzuber-Rafting, was ja auch bis heute noch als Labyrinth so in Betrieb ist, und haben einfach das genommen, was da war, und daraus dieses Event gestrickt. Und das war, glaube ich, auch der Erfolg von dem Ganzen, weil man eben seinem Stil treu geblieben ist und nicht irgendwas da aufgesetzt hat mit, hier, wir machen jetzt die Tripsdrill Horror Studios oder irgendwas, was halt nicht gepasst hätte. Sondern,
nee, ich finde auch vom Namen her passt es einfach so schön zu Tripsdrill, also.
Und es ist halt auch krass, dass man es geschafft hat, quasi dieses amerikanische Halloween-Fest, was man ja wirklich auch in Deutschland manchmal kritisch sieht, so auf so eine schwäbische Art und Weise umzumünzen, dass die Verbindung zu dem eigentlichen Halloween-Fest gar nicht mehr gegeben ist.
Genau.
Und eben dieser Horror weg ist. Aber trotzdem der Nervenkitzel in Anführungsstrichen halt noch da ist. Also eigentlich ist das ziemlich schlau. Also das heißt eigentlich, also ich finde, warst du schon mal da, Chris?
Bei den schaurigen Altweibernächten?
Ja.
Leider nicht, nein.
Ich glaube, du könntest ihn, glaube ich, also, auch als Live-Erschrecker quasi mitnehmen, Uli.
Ja, hier, Uli, dieses Jahr kannst du uns beide hier mal mitnehmen.
Uns beide?
Ja,
uns
ja,
also beide. Mich als Gast.
Das mache ich dann in Form eines Antwort- oder Aufgabe im Bleib neugierig Podcast. Und dann machen wir den, gestalten wir den Torben zu einer, zu einem schaurigen Altweib.
Okay. Oder so ähnlich.
Ja, wie auch immer.
Ja, gucken wir mal.
Okay. Ja, man hört, Uli ist auf jeden Fall davon überzeugt.
Natürlich.
Der hat da richtig Lust drauf. Nee, schön.
Kannst ja Mitglied in dem e.V. werden, Chris.
Nehmt ihr noch Mitglieder auf?
Ja, es gibt auch jedes Jahr ein Casting.
Okay, nee, dann bist du raus.
Dann nehmen wir am Casting teil. Kannst du mir jetzt mal hier imaginär die Hand draufschütteln?
Auf gar keinen Fall.
So, das steht. Ich kriege da
schon irgendwas hin, da bin ich
sehr gut. Darauf freue ich mich.
Mhm, ich mich auch. Okay, aber das heißt, deine Zeit in Trips Drill war dann auch irgendwie ein bisschen begrenzt, in Anführungsstrichen. Also es war klar, dass das, oder wärst du, was hattest du so im Kopf, als du damals den Job angefangen hast und hast du da Dinge noch verändert?
Ach, ich glaube, wenn man da so anfängt, so also auch als erster Job, da hat man gar nicht so die krassen Vorstellungen letzten Endes. Also ich habe da halt einfach so mich verwirklicht, wie es ging, und habe ganz viel auch gelernt. Also es kam ja zu den Events im Park auch noch, kam dann noch die Tagungsgeschichte dazu. Man hatte ja dann mit Carajo den Tagungsraum, wo man dann Businesskunden angesprochen hat, und das war dann auch mein Projekt, den Tagungsraum eben zu verkaufen. Das ist auch eine ganz spannende Sache, die mir auch vorher gar nicht bewusst war, was da dahinter steckt, wiederum hinter so Firmen-Events und so weiter. Und deshalb,
sagen wir mal, viel Umsatzpotenzial.
Das auf jeden Fall. Genau, und das konnte man dann halt auch nutzen. Und das war auch wirklich eine sehr interessante und spannende Zeit. Und dann kam halt irgendwann mal so dieser Schritt, wo das Phantasialand wieder ins Spiel kam. Es ist eine ganz schwere Sache und war auch damals absolut nicht einfach. Also ich bin ja dann, ja, wie ihr wisst, ins Phantasialand gewechselt. Das war jetzt auf jeden Fall nicht, weil es mir in Trips Drill nicht gefallen hatte. Aber das, irgendwann kam halt so der Punkt, wo ich vom Phantasialand eben das Angebot letzten Endes hatte, dass ich da was sehr Spannendes machen kann.
Eine Wildwasserbahn bauen.
Das leider nicht. Ah. Nein, also das war der eine Punkt. Und dann hat natürlich auch so eine, haben ganz viele private Geschichten auch noch mit eine Rolle gespielt, dass es zu der Zeit einfach für mich persönlich in ganz vielen Hinsichten Sinn gemacht hat, einen Wechsel zu machen an der Stelle. Es ist mir nicht leicht gefallen, das eine zurückzulassen, aber ich habe mich auch sehr gefreut über das, was kommt, und bin da auch heute wirklich noch glücklich, dass ich das gemacht habe.
Das Rheinland ist ja auch ganz
nett. Ja, das Trips Drill Herz, das schlägt natürlich immer noch.
Ich wollte gerade sagen, aber also das könntest du auch gar nicht abschneiden.
Nein, das ist
das merkt man, wenn man mit dir darüber spricht. Und
da sind wir wieder beim Homepark, aufgewachsen und so weiter. Also das schlägt immer noch mit, und ich bin
auch. Das ist wahrscheinlich eine Liebe, die ewig bleibt, was auch vollkommen in Ordnung so ist.
Also ich bin da auch wirklich im absolut Guten gegangen, habe sauber meine Sache übergeben. Das war mir auch wirklich extrem wichtig bei der Sache, und und habe dann eben was Neues danach im Phantasialand angefangen.
Sehr, sehr schön.
Aber du müsstest jetzt einmal noch ganz kurz sagen, was genau deine Aufgaben quasi im Phantasialand heute sind.
Genau, also ich bin im Phantasialand jetzt auch im Marketing. Ich meine, es hat ja vorher immer bei den Events auch ein bisschen mitgeschwungen, aber mache jetzt mittlerweile reines Marketing, und der Schwerpunkt davon ist eben, das sind die Erlebnishotels und die Gastronomie, also der Celebrate-Bereich, der neue, da eben das Marketing dafür zu machen, Kampagnen und so weiter, was eben alles so zu Marketing dazugehört.
Finde ich aber irgendwie ganz witzig, weil sich so wieder der Kreis schließt, auch in Bezug auf die erste Walt Disney World Erfahrung, so dass du im Gastrobereich nur notgedrungen, in Anführungsstrichen.
Das stimmt, ja, hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht. Eigentlich hatte ich mir früher auch nie was mit Gastronomie so vorstellen können. Also ich gehe zwar wahnsinnig gern essen, aber hätte ich mir früher auch nie vorstellen können, aber irgendwie schwingt das halt doch immer mit, also geht nicht ohne. Ja. Und verkehrt ist es aber auch nicht.
Ist ja auch ein schönes Thema, ne?
Ich wollte gerade sagen, über das Thema könntest du mit dem Torben noch mal einen ganz eigenen Podcast gründen, und ihr würdet sicherlich Jahre gefüllt bekommen. Also das, also Gastronomie ist ja Torbens Lieblingsthema, zusammen mit Merchandise.
Ja, sehr schön. Ja, da können wir uns mal über Gastronomie in Walt Disney World gerne unterhalten.
Das können wir sehr, sehr gerne machen.
Da habe ich auch so einige, ja, einiges schon erlebt.
Ja. So, aber was ist denn jetzt als Mann, der wirklich hier schon alles erlebt hat? So, was kommt als nächstes? Wirst du wieder eigene Attraktionen bauen? Wird es etwas sein, was du vielleicht nochmal machst? Oder kommt ein drittes Mal Disney World? Drittes Mal.
Ja, also ich glaube, ein drittes Mal Disney World. Also klar, irgendwo ist natürlich schon so ein bisschen der Traum da, oh, Walt Disney World nochmal dann so richtig und so. Aber das ist, sage ich mal, schon eine sehr, sehr schwere Geschichte und es wäre schon geil, aber ich kenne auch die Nachteile und auch Amerika als, sage ich mal, dauerhafte Bleibe ist halt schon schwierig, ja, was gut. Man halt da auch in der Zeit mitbekommen hat, dass Amerika jetzt auch nicht in jeder Hinsicht glänzt, sage ich mal.
Ja. Nee, ist schon ganz gut mit einem Rückflug auch.
Ja, genau. Genau, also das muss ich auch sagen, ich bin ja viel rumgekommen und man lernt da auch Deutschland nochmal ganz anders zu schätzen und ist da auch, ja, also ich muss auch wirklich sagen, dass ich echt gerne in Deutschland wohne, so ja. Nach allem, also.
Und wie wir festgestellt haben, gibt es hier mindestens ja auch zwei schöne Freizeitparks, von daher.
Mindestens.
Ja, eben. Von daher ist in der Branche ja auch deutlich Potenzial noch gegeben.
Ja, und an Bier und Brezeln hapert sie ja auch nicht.
Das eben. Stimmt.
Hast du hier
damit ja. Kenne ich mich ja jetzt aus.
Genau, richtig.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, auf was du dich dieses Jahr noch am meisten freust.
Oh, am meisten freuen. Ja gut, natürlich, dass wir alle wieder etwas normaler in die Parks gehen können, dass die Parks bald aufmachen können natürlich und dass man auch vielleicht mal wieder nach Amerika fliegen könnte. Aber gut, das sind natürlich alles so Träume, von denen man gar nicht momentan weiß, was da überhaupt stattfinden kann. Also in der Hinsicht lasse ich mich da einfach überraschen und mach's eigentlich wie fast immer und nutze die Chancen, die kommen und nehme die wahr.
Eigentlich ein ganz gutes Motto, beziehungsweise eine ganz gute Lebenseinstellung.
Auf jeden Fall. Nee, wirklich. Finde ich klasse. Ich bin wirklich total
inspiriert.
Ja, wirklich. Ich bin wirklich total inspiriert. Das ist einfach super, super interessant, dir zuzuhören. Es ist Wahnsinn, was du einfach schon alles erlebt hast.
Ja, bald kommt das Lebenswerk.
Ja, ich warte schon auf dein Buch.
Ja. Auf die Memoiren quasi.
Ja.
Ja. Dann erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei euch.
Sehr, sehr gerne. Es war wirklich sehr, sehr schön.
Und dann bleibt dir jetzt quasi noch die Ehre, den finalen Satz zu sagen. Wir verabschieden uns,
glaube ich. Genau, erstmal verabschieden wir uns vielleicht, ne?
Und wir sagen auch danke fürs Zuhören.
Genau, wir danken fürs Zuhören. Wir hören uns wie immer, also wir, also du, der da zuhört, gemeinsam mit Torben und mir. Wir hören uns am Freitag wieder bei Bleib Neugierig. Und den Uli, den besucht ihr am besten mal im Phantasialand.
Oder an Halloween in Tripster, wie wir gerade noch gehört
haben. Genau. Ja, da erkennt er mich aber nicht.
Aber ich bin mir sicher, auch von dem wird man noch ganz viel hören. Deswegen, euch vielen Dank fürs Zuhören und dir, lieber Uli, bleibt das Schlusswort zu sagen.
Bleibt neugierig.
Sehr gut. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Bleibt neugierig.